Heute reden wir nur ganz kurz, weil wir später über die, für den Heiligen Geist beten werden, über die Gaben des Heiligen Geistes. In 1967 ist diese charismatische Erneuerung in Amerika aufgebrochen bei den Heiligen Geistbrüdern, die für 2 oder 3 Jahre, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie lang, das ganz traditionelle Heiligen Geist Gebet gebetet haben. Sie haben denn vom Herrn erbittet, eine Erneuerung in ihrem eigenen Leben, ja. Dann sind sie einmal oder zweimal zu den Pfingstlern gegangen, weil sie gehört haben, dort ist immer eine Ausschüttung des Heiligen Geistes. Die Pfingstler haben 1902 angefangen. Der liebe Gott hat versucht, eine charismatische Erneuerung in die Welt zu bringen, aber die großen Kirchengemeinden, so wie die katholischen, die Lutheraner, Episkopalianer und diese Leute haben sie einfach abgelehnt und ausgeschlossen. Und deshalb hat sich die Pfingsterkirche überhaupt entwickelt. Die kommen alle von verschiedenen Traditionen und haben also gewisse Dinge wie die Sakramente einfach nicht weitergeführt, obwohl viele unter ihnen es gekannt haben, auch geglaubt haben. Aber sie wurden ausgeschlossen. Dieses Mal von 1967 an hat die Kirche etwas gelernt und die katholische Kirche hat mit großer Vorsicht charismatische Leute aufgenommen, angeschaut. Gestern hat mir noch ein lieber Priester gesagt, ja, ich bin dem wohlwollend gegenüber. Habe ich gesagt, das ist nicht genug. Wir können nicht wohlwollend dem Heiligen Geist gegenüber sein und die Bewegung, das ist keine normale menschliche Bewegung, ein Plan in der Kirche. Es ist ganz plötzlich aufgebrochen und zwar auf der ganzen Welt. Das habe ich selber gelernt, weil ich herumgefahren bin, später, noch nicht 67, erst von den 70er Jahren angefangen. Und da habe ich erstaunlicherweise in der Mitte von der Sowjetunion charismatische Gruppen gesehen. Also das sind Sachen, die nur der liebe Gott versteht, warum er es uns gesandt hat. Und eine der allerersten Prophezeiungen, ich bin seit 1975 mit dem Heiligen Geist neu getauft, ja. Die allererste Prophezeiung, die ich gehört habe, hunderte von Leuten, die zugehört haben, war, dass er uns die geistig, also die Gaben erneuert schenkt, den Heiligen Geist erneut schenkt, damit die Erwählten nicht verloren gehen. Und da habe ich mir gedacht, wieso nur die Erwählten? In der Bibel steht auch drinnen, nicht alle werden gerettet, viele werden gerettet. Ja? Es liegt an uns, ob die anderen gerettet werden. Und die Kirche hat bei der Zeit, also in den frühen 60er Jahren, irgendwie über diese Gaben, die jedem getauften Christen zustehen, vergessen. Wie ich gefirmt worden bin, in St. Stephan, ich war älter als die anderen Leute normalerweise, ich muss 15, 16 alt gewesen sein. Wie ich gefirmt worden bin, war ich sehr freudig. Es war wie eine Veränderung in meinem Leben. Aber kein Mensch hat mir gesagt, man kann eine Geistesgabe haben oder man hat sie durch die Taufe und ich werde sie jetzt entdecken. Kein Mensch hat uns das gesagt. Zu Pfingsten ist immer die schöne Geschichte der Apostel gelesen, ne? Aber die paar Sätze, die nachher stehen, für die, die später kommen, das wird nie gesagt. Also die Heilige Geisterschüttung. Also es ist was ganz Erneutes in der Kirche. Es hat schon ein paar Mal gegeben, aber nicht in dieser weltweiten Form, ja. Und im kleinen Propheten, das gibt's kleine und große Propheten im Alten Testament, ja. kleine Propheten ist der Joel zum Beispiel. Da steht drinnen im zweiten Kapitel, fangen sie an mit zweiten Kapitel zu lesen, statt nichts ein bisschen mehr zu lesen, aber Vers 48 fängt es richtig an, bis übers dritte Kapitel hinüber. Da beschreibt der Herr, also dieser Prophet, der Herr durch den Propheten, zu diesen Zeiten, und dann beschreibt er die Zeiten, wo es Männer nach Männerlüsten, na, noch nie in der ganzen Weltgeschichte hat es gegeben, dass Homosexualität legalisiert ist. Das hat es nie gegeben. Ne? Warum? Weil heute so viele solche Menschen sind, gibt, die sich nicht, möchte nicht einmal sagen normal, aber die sich nicht in der traditionellen Form entwickelt haben. Also zu diesen Zeiten, wo Männer nach Männerlüsten, und dann werden die Frauen auch noch beschrieben, und mein Volk in sein eigenes Land zurückkehrt. Die Juden sind seit 72 nach Christus nicht nach Israel zurückgekehrt. Ja? Das muss man auch bedenken. Zu diesen Zeiten werde ich meinen Heiligen Geist ausschütten auf alle, in Englisch heißt es Men und Maid, also Maidservants, auf alle Selbstbediensteten, männlich oder weiblich, also auf alle Leute, nicht nur die hohen Kasten und die Kirchen und Kirchenhäupter sozusagen, sondern auf das ganze Volk auf der Welt. Und das ist die Zeit heute. Ja. Und warum? Weil der Herr nicht will, dass die Getauften verloren gehen. Also die, die ihn schon kennen oder kennen sollten. Ja. Deshalb sollt ihr froh sein, dass ihr daran teilnehmen könnt. Und nicht skeptisch. Ich habe einen bekannten Priester, der sehr bekannt ist und der im Vatikanum mitgearbeitet hat mit der Liturgie, mit der Heiligen Schrift. Er ist ein Schriftexperte, Heilige Schrift kennt er sozusagen von hinten nach vorn. Der hat mitgeholfen und ihn habe ich mal nach Indien eingeladen in die charismatische Bibelschule für Laien, die allererste in der Welt. Ja, habe ihn eingeladen. Die Schüler sind überhaupt von ganz Indien Leute gewesen, heutzutage kommen sie von der ganzen Welt dorthin. Die haben mir nachher gesagt, aber der ist ja nicht charismatisch. Die haben das sofort gewusst, sofort. Warum? Der Bibelexperte. Dann habe ich mit ihm so geredet, hat gesagt, natürlich bin ich dem sehr offen, aber die Zungensprache, also die Gebetssprache, die man kriegt vom Heiligen Geist, das brauche ich nicht. So ungefähr, hat nicht Deutsch geredet, aber Wienerisch auch nicht. Aber auf die Art kann man sich in Englisch auch ausdrücken. It's not needed for me. Ein Hochmut dem Heiligen Geist gegenüber. Wenn der heilige Paulus sagt, wenn wir nicht mehr wissen, wie wir beten sollen, dann betet der Heilige Geist durch uns. Also das könnte einigen von euch passieren, weil ihr offen dafür seid. Wenn ihr euch verschließt, so wie dieser Priester, dann werdet ihr das nicht bekommen. Weil ihr nichts damit anfangt nachher. Also dann, die Gaben des Heiligen Geistes sind sehr schön aufgezählt. Es sind nicht die Früchte, das ist ein Unterschied. Die Liebe, die man vielleicht durch Jesus bekommt, ist keine Gabe, das ist eine Frucht ihres Glaubens, die uns der Herr geben kann oder erfüllen uns kann mit dieser Liebe. Ja. Und man sieht, hier hört so viele falsche Auslegungen. Die Gaben sind tatsächlich da, dass wir aktiv in der Kirche mitarbeiten, neue Kirchenmitglieder gewinnen oder neue Menschen, die an Jesus Christus glauben. Ja. Also evangelisieren, alle Gaben außer der Zungensprache. Die Gebetssprache, die nennt der heilige Paulus die Sprache der Engel. Weil man nicht weiß, was man redet. Man kann aber den lieben Gott bitten, um zu wissen, was man redet. Und dann gibt es einen auch, dann weiß man, was man betet. Und bei mir ist es so passiert, ich erzähle euch, bevor ich das vorlese für euch, erzähle ich euch, wie das war. Ich bin ein einziges Mal in eine charismatische Gebetsgruppe gegangen, zu der Zeit, weil eine Klosterschwester, die Schuldirektorin war von meiner Tochter, die hatte ich gefragt, gibt's in der katholischen Kirche Gebetsgruppen? Bei den Protestanten bin ich sehr oft eingeladen gewesen. Aber es hat mir nicht passt, wenn ich in eine lutheranische Kirche gehe oder Baptisten, da fehlt was. Das haben mir andere Leute auch erzählt. Der liebe Gott ist nicht da. Bei uns ist er da. Und das fühlt man, ja. Überhaupt keinen Vorteil habe ich, ja. Überhaupt keines. Ich kenne viele von Protestanten, die bessere Menschen sind als wir. Aber das Gefühl, dass der Herr in deren Kirchen ist, das ist nicht da. Ja, das brauchen wir in Wien, nur in der Martinstraße in die Lutherkirchen gehen. Schon traurig ist. Also dann habe ich die Schwester gefragt, gibt es in der katholischen Kirche auch Gebetsgruppen für Laien? Also ich habe nicht an Orden und religiöse Schwestern gedacht, sondern an Laiengruppen. Sagt sie, ja, das gibt es. Aber es ist die Gruppe, die ich kenne, sagt sie, ist ökumenisch. Und man dachte, naja, bitte kann man nichts machen, ist ökumenisch. Aber es ist in einer katholischen Kirche geleitet bei einem Benediktiner, von einem Benediktinervater. Also bin ich hingefahren. Habe ich erwähnt schon vorher, ich war nicht besonders beeindruckt von dem Gesang in der Zungensprache, weil ich Angst gehabt habe, so wie viele Leute, auch Religiöse und Priester, dass das vielleicht eine Massenhysterie ist. Weil mein Vater mich vor der Nazi-Massenhysterie gewarnt hat. Er hat gesagt, weißt du, man wird so mitgerissen, auch wenn man gar nichts glaubt, was der dort redet. Und da habe ich mir gedacht, alles sozusagen gute Wiener Ratschläge hat er mir gegeben. Und mein Vater war damals lange tot, 20 Jahre schon. Und ich habe das also erlebt und habe mir gedacht, na Achtung, vielleicht ist das eine Massenhysterie. Habe nicht begriffen, dass die in einer anderen Sprache sprechen, die ihnen der Heilige Geist gegeben hat. Ich habe mich nur gewundert, wieso das Singen so harmonisch war. Weil meines Erachtens, ich bin eine richtige Wienerin, bei uns ist so aus Hausmusik gemacht worden, ja. Und ich bin natürlich furchtbar kritisch, wenn die Leute nicht richtig singen. Und, das sollte man gar nicht so sagen, aber für mich sind die Engländer im Allgemeinen nicht sehr musikalisch. Die irische Musik kann ich gar nicht leiden, das darf ich meinen irischen Freunden gar nicht sagen, ja. Ich bin halt an schöne Sachen gewöhnt, wie Mozart, wie Schubert. Und dieses andere Gesangel kann ich nicht leiden. Also bin ich reingegangen und dachte, wie können die Engländer so harmonisch singen? Die können ja alle gar nicht singen von der Kirche her, weiß ich's ja. Das ist nicht so, wie wenn ihr singt, so die Italiener singen. Oder alle slawischen Völker singen wunderbar, ja. Aber das, was das Gesangel ist, manchmal denke ich mir, schrecklich. Na gut, denen gefällt es, dann singen wir es wohl. Und da bei diesen Gebetsgruppe habe ich gefunden, die singen wunderschön und harmonisch. Nicht begriffen, dass das vom Heiligen Geist ist. Ja. Dann bin ich nach Hause gegangen und ein oder zwei Wochen später, an einem Sonntagnachmittag, habe ich mich immer für 2 Stunden ausgeruht, weil ich habe sehr, sehr viel gearbeitet in meinem Leben, 18, 19 Stunden am Tag mit 4 Kindern und Krankheit und was ich, Untermietern und Geschäft und so weiter, wahnsinnig viel gearbeitet. Und aber Arbeit ist ja lustig und schön, aber man wird erschöpft. Und am Sonntagnachmittag habe ich mich immer 2 Stunden hingelegt und habe irgendwas gelesen und mich entspannt. Und dann habe ich mir gedacht, lese ich mal über diese Zungensprache in der Bibel. Habe mir gedacht, das war für die Apostel, weil so haben wir es in der Schule gelernt. Ist für die Apostel gewesen, nicht für uns. Dann lese ich aber auch für alle, die nachher kommen. In der Apostelgeschichte, 1., 2. Kapitel, ja, glaube ich, 1., 2. Kapitel. Dann habe ich gedacht, na lieber Gott, habe ich gesagt, wenn das wirklich so ist, ich bin doch schon seit Kind auf deiner Fährte, ja. Ich mache da schon alles für dich. Meine Mutter hat immer gesagt, die Kirche hat dich aufgefressen. Du redest den ganzen Tag nur über Jesus. Das hat sie mir noch in ihrer Todesstunde gesagt, mit 92 Jahren. Dabei ist mir das gar nicht aufgefallen. Ich habe gedacht, das ist normal. Denke ich immer heute noch, ja. Meine Verwandten denken, ich bin nicht ganz normal, ja. Das weiß ich schon. Kann man nichts machen. Also dann sage ich zum lieben Gott, wenn das wirklich so ist, dann, dass man so eine Sprache vom Heiligen Geist bekommt, dann bitte gib's mir auch. Ja. Was ist eingetreten? Ich habe eine tiefe Reue erlebt, ich habe mich hingekniet und das Weitere will ich nicht jetzt gerade erzählen, was passiert ist. Auf jeden Fall habe ich Fragen am lieben Gott gestellt, wie immer, und mich aufgeregt über gewisse Dinge. Und er sagt zu mir, ja, aber mit Stimme, ja, und ich habe ihn gesehen auch. Sagt er, ja, aber ich bin ja auch für dich am Kreuz gestorben, sofort. Typisches Erika-Argument. Ja, was mache ich denn falsch? Ich meine doch, ich bin schon perfekt. Ne? Das denken alle, ich kenne meine Katholiken sehr gut, besser als die Priester. Die kommen zu mir und sagen mir Sachen, wo ich sage, ich kann dir ja keine Absolution geben. Du musst das am Priester sagen, nicht mir. Ich kann mir es anhören. Ich kann es am lieben Gott bitten. Aber Absolution kann ich da keine geben. Jetzt weiß ich, was der katholische Mensch denkt, weil wir eben zur Beichte gehen, denkt man nach der Beichte wird man eh perfekt und dann vergisst man wieder alles, was man gebeichtet hat und fängt vom Neuen dasselbe an, dieselben Sünden, dieselbe Einstellung, alles. Ne? Und ich war halt genauso. Und dann hat mir der liebe Gott gezeigt, was ich falsch mache. Ja? Ah, die Einstellung war falsch. Na, kein Wunder, jeder hat eine falsche Einstellung. Nach einer tiefen Reue, da kommen dann die Gaben. Und ich habe das alles nicht gewusst. Es ist nur so gewesen, dass ich mich plötzlich sehr froh und leicht gefühlt habe. Ja? Und bin aufgestanden und mir gedacht, ich schaue meinen Garten an und lobe Gott. So ungefähr, wenn man das vorstellt, dass ich den Herrn Jesus Christus lobe und preise. Das war schon zu weit, das habe ich nicht gedacht. Habe ich nicht persönlich angesprochen, Herr Jesus oder so. Ich habe immer gesagt, der liebe Gott. Das hat man gelernt als Kind. Ne? Und dann komme ich zum Fenster und sehe, wir hatten damals im März, 15. März 75, da hatten wir noch Rosen im Garten. Das englische Klima kann manchmal sehr mild sein, es schneit überhaupt nicht, nur alle paar Jahre. Und der Schnee vergeht, während er runterfällt. Jetzt hat sich das Klima verändert, aber damals war es nicht so. Und im März waren die Rosen blühend in meinem Garten. Da habe ich den lieben Gott zu loben angefangen, das erste Mal in meinem Leben. Und dann kommt aus mir diese Zungensprache, Omani, Omani, Makel, Omani. Und man dachte, mein Gott, vielleicht ist es nicht vom lieben Gott, vielleicht ist es vom Teufel. Dann bin ich zu... Es war ein Sonntag, bin ich sofort in die Kirche gegangen und habe den Priester, war Beichte irgendwo, am Abend bei der Abendmesse, habe ihn gefragt, was das ist. Da hat er beinahe beim Beichtstuhl rausgehauen. Ja. Das war ein schottischer Italiener, das ist ein ganz besonderer Typ, kann ich euch sagen. Das ist ein geizig wie die Schotten und aufbrausend wie die Italiener. Und er hat mich praktisch vom Beichtstuhl rausgehaut. Ich habe doch nur einen Rat. Er hat gesagt, in welche Sekte sind Sie eingetreten? Na, dann haben wir gedacht, ich muss andere Leute fragen, bin in die Gebetsgruppe zurück und wollte nur die Wahrheit darüber wissen. Ich meine, doch, die wissen es vielleicht. Mir ist nicht aufgefallen, dass die alle so reden und singen, dass die Prophezeiungen geben in dieser Gebetssprache. Das habe ich gar nicht begriffen gehabt. Geistig sind wir alle ein bisschen dumm. Zurückgeblieben geistig, ja. Sind wir, weiß ich, mit Doktoren und was ich, ein Priester und alles Mögliche, sind wir gescheit. Aber was den Heiligen Geist anbetrifft, arme Seelen sind wir. Und ich habe nichts begriffen. Und da sagt Dom Benedikt zu mir, der lebt immer noch, der ist 93 Jahre alt, sagt er, ja, was willst du denn, wovon willst du geheilt werden? Sag ich, ich will gar nicht geheilt werden. Aber mich schaut er mich erstaunt an, weil ich bin nämlich gehumpelt, ich habe eine schlechte Hüfte gehabt für 8 Jahre, nach der Geburt des letzten Kindes. Da habe ich irgendeinen Nerv einzwickt oder was, ich weiß es nicht. Jedenfalls war es schrecklich. Und sage ich, nein, nein, ich möchte nur die Wahrheit wissen, ob das, was ich da bete, vom lieben Gott ist oder vom Teufel. Und er hat gelacht, die haben alle über mich gebetet, ich bin total geheilt worden. Ich glaube, es hat nicht einmal eine halbe Minute gebraucht. Und ich habe zu zittern angefangen. Ich habe mich wahnsinnig geniert, wie alle Leute, denen das passiert und die noch keine Ahnung haben, was ihnen passiert. Ja. Die denken sich, oh mein Gott, die werden alle schauen jetzt. Und ich habe ein Au-pair-Mädchen mit mir gehabt von Südafrika, eine kleine herzige Negerin, sehr liebes Mädel. Und die habe ich mitgehabt, weil es war ihr freier Tag, man doch zu uns beten gehen. Man hat also so Ideen, ne? Und die hat gesagt, ja, Frau Cipello, Sie haben ja gezittert am ganzen Körper. Sie zittern ja immer noch, so sieht man das. Ja, nein, da reden wir nicht drüber. Bin schon brav gesessen wieder. Und dann habe ich natürlich, bin ich draufgekommen, dass ich keine Schmerzen mehr habe. Ja, dann habe ich Gott gedankt und dann habe ich gesagt, nicht am selben Tag, das war 14 Tage später, habe ich gesagt, lieber Gott, jetzt hast du mich geheilt. Was soll ich denn für dich machen? Ich habe keine Zeit. Ich habe 4 Kinder, mit 2 muss ich ins Spital gehen. Mein Mann ist ein schwieriger Typ, der macht alle Ausstellungen und ich muss die vorbereiten. Das Geschäft sind 18 Leute und dann haben wir 2 Heime und die am Sonntag arbeitet niemand für mich. Das muss ich alles selber machen. Wir haben immer furchtbar viele Gäste gehabt. 40 Gäste jeden Sonntag so ungefähr, ja. Ah, ja, viel Arbeit. Mein Mann hat den anderen mir nicht helfen lassen. Viele Italiener, Franzosen waren dabei. Und die haben ganz natürlich gefragt, soll man euch da helfen in der Küche oder was? Sagt er, nein, nein, meine Frau macht das alles allein. Habe ich noch etwas, was Wienerisches hingestellt, das habe ich am besten gekonnt und dann das Italienische. Aber jeden Sonntag sehr anstrengend. Ne? Die sind alle gekommen, weil wir einen Swimmingpool gehabt haben. Und zu derselben Gelegenheit hat mein Mann immer seine neuen Gemälde hergezeigt. Meinen Kindern war das schrecklich fad. Schrecklich. Da habe ich nur die Gemälde, da habe ich nur klassische Musik. Bis heute habe ich das gehört. Ja. Das sind erwachsene Männer geworden. Alle haben dasselbe gesagt. Und ich komme jetzt daher mit der neuen Sache. Gell. Wir beten zum Mittag. Die haben mich alle groß angeschaut. Kein Mensch hat zum Mittag gebetet vorher. Ich habe manchmal Abendgebet gesagt mit den Kindern, aber ich würde sagen, ich war nicht besonders gut in dem. Ich habe es nicht so ausgelernt gehabt, ich habe nichts, keine Ahnung gehabt über Heilige oder sowas. Keine Ahnung. Waren alle liebe Leute zu Hause, sehr diszipliniert, sehr ordentlich. Ich habe gesagt, Jesus ist das Höchste. Ja, so ungefähr, das war mein Religionsunterricht. Man muss sagen, ich bin im Krieg aufgewachsen, nicht? Da war nicht besonders viel Religionsunterricht. Das haben gewisse Parteien nicht gern gehabt. Na, die Nazis sind dieselben gewesen wie die Kommunisten. Genau dasselbe, nicht? Die Religionslehrer sind abgestellt worden, die waren nicht mehr gebraucht. So hat man keine Ahnung gehabt. Also sind mir diese Gaben gegeben worden und dann am nächsten Tag nach meinem Gebet habe ich gesagt, naja, vielleicht schickst du die Leute, denen ich vielleicht helfen kann. Nächsten Tag hat es angefangen, ich habe das Gebet niemandem gesagt, schon gar nicht mein Mann, ich habe Angst gehabt, der glaubt, ich bin verrückt worden, hat er sowieso schon gedacht. weil ich alle neue Leute ins Haus gebracht habe, Drogensüchtige, von der Straße habe ich es aufgeklappt, die Leute. Dann habe ich nach Russland fahren müssen, dann hat der das mitgefahren, aber er hat nicht gewusst, warum ich fahre. Ja? Ja, sozusagen ein Schutz, den habe ich mitgenommen überall. Aber zu Gebetsgruppen ist er mir nicht gegangen, ein einziges Mal. Zu meinem Geburtstag habe ich gesagt, jetzt gehst du aber mit mir einmal in so eine Gruppe. Ich meine, dachte, ich werde eine große Bekehrung erleben. Ne? Er ist fest eingeschlafen. Nie wieder hingegangen. Und meine anderen Verwandten schlafen auch gut bei Gebetsgruppen. Naja, das ist so, aber das ist ein Versprechen und dann werde ich euch die Gaben erklären. Es ist ein Versprechen in der Apostelgeschichte, ich glaube im 10. Kapitel beim Cornelius. Da steht drinnen, wenn ein Mitglied der Familie glaubt, dann werden alle gläubig. Meine Familie ist halt sehr widerstandsfähig und bei denen hat es bei meiner Mutter 40 Jahre gedauert, weil sie hat einen wunderbaren Tod gehabt, ja. Sie hat mir gesagt, sie hat den Herrn Jesus getroffen, der ist wirklich da. Ja, mein Bruder hat so etwas Wunderbares erlebt, er lebt immer noch. Es ist wirklich wahr, sie brauchen keine Erklärungen geben, nur nicht reden auch zu den Verwandten das, über Religion. Das hat keinen Sinn, weil die kennen sie mit allen ihren Fehlern oder haben ein Vorurteil. Fehler, die sie ihnen angedichtet haben, als Eifersucht oder was. Ja. Es hat keinen Sinn, nur Gebet hat einen Sinn und das Beispiel, dass sie leben. Also die Gaben, die sind im 1. Korintherbrief im 12. Kapitel. Und da steht schon im ersten Satz. Sie sind auch im Epheserbrief. Im Epheserbrief findet man die Gaben der Organisation der Kirche. Das sind auch spezielle Gaben. Auch über die Gaben des Geistes möchte ich euch nicht in Unkenntnis lassen, meine Brüder. Als ihr noch Heiden wart, zog es euch, wie ihr wisst, mit unwiderstehlicher Gewalt zu den stummen Götzen. Darum erkläre ich euch, keiner, der aus diesem Geist Gottes redet, sagt, Jesus sei verflucht. Und keiner kann sagen, Jesus ist der Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. Es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Es gibt verschiedene Dienste, aber nur den einen Herrn. Es gibt verschiedene Kräfte, die wirken, aber nur den einen Gott. Er bewirkt alles in allen. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie andere nützt. Und da haben schon den ersten Widerstand. Weil sie wollen kommen hierher, weil sie selbst geheilt werden wollen. Die Idee, dass sie vielleicht andere nützen können, ist im Augenblick recht weit weg. Außer sie machen sich Sorgen über ihre Kinder. Und es ist nicht kein besonderer Nutzen, die Sorgen. Jeden aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie andere nützt. Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt, Weisheit mitzuteilen. Was ist die Weisheit, die der Heilige Geist gibt? Die Weisheit hat nichts zu tun mit Weisheitssprüchen und Philosophie, sondern ist eine praktische Gabe, zum Beispiel, wenn Sie ein Argument mit wen haben, wenn Sie die Weisheit des Heiligen Geistes haben, werden Sie lernen und wissen, wann sie mit dieser Person und wie sie mit dieser Person sprechen sollen. Die Leute, die zu mir gekommen sind, haben gehört, dass ich jedes Mal den Heiligen Geist bitte, was wir reden sollen, was wir nicht reden sollen, ja, um wofür wir beten sollen. Nicht das, was sie mir sagen. Das sind oft nur Vorwände eines inneren Problems. Ja? Weil der Mensch sich irgendwie ausdrückt. Und je kränker der Mensch ist, umso eintöniger werden seine Wünsche, weil er einfach nur dasselbe will. Er versteht schon gar nicht mehr was anderes. Verstehe ich schon, weil ich habe so vielen Leuten zugehört. Und es gehört also die Weisheit Gottes dazu, zu wissen, wie man beten soll, was man machen soll. Und wenn man es machen soll. Der Trick des Teufels ist sehr einfach. Selbst Prophezeiungen können falsch sein, wenn auch der Inhalt richtig klingt, wenn sie zum falschen Zeitpunkt ausgegeben werden. Der benutzt eine Zeitverschiebung. Der benutzt eine ganz kleine Wortverschiebung.
Entschuldige, kannst du genau in die Mitte zwischen den zwei gehen?
Das auch noch. Der benutzt ganz kleine Tricks, damit die Wahrheit verdreht wird. Ja. Da gibt es im Augenblick eine falsche Prophezeiung, sogenannte Prophezeiung von einer Irin, die Warnung. Und nachdem fast alle hier das Internet kennen, werden sie es vielleicht gelesen haben, die redet davon, dass der jetzige Heilige Vater ein falscher Heiliger Vater ist und alle möglichen falschen Ankündigungen sind da, zum Beispiel, dass der letzte Heilige Vater gezwungen wurde, seine Papstposition aufzugeben. Ich persönlich, wo ich weiß, dass die Freimaurer eine große Macht haben und die Kirche zerstören wollen, glaube nicht, dass das der Fall ist. Er hat sich selbst den Festtag der Mutter Gottes ausgewählt, den 2. Februar, um anzukündigen, dass er als Papst zurücktritt, weil er gesundheitlich nicht beisammen ist. Es kann schon sein, dass vielleicht manche Leute sich das gewünscht haben oder Verhexungen gemacht haben, das kann schon alles sein. Das trifft den Heiligen Vater nicht sehr viel. Er ist der Vertreter Jesus in dieser Welt. Wenn er persönliche Fehler hat, wir sind alle Menschen. Ja. Ist er krank geworden, gibt es auch. Ja. Aber die Warnung ist falsch. Gut, das habe ich nur jetzt gesagt, weil ich einen Brief gestern bekommen habe von einem Herrn Zentgraf. Ich soll mich darüber äußern, weil sehr viele Leute an diese Warnung glauben, die übers Internet herumrennt. Dem einen wird vom Geist die Gabe der Weisheit mitgeteilt, dem anderen durch den gleichen Geist die Gabe der Erkenntnis zu mitteln, dem dritten im gleichen Geist die Glaubenskraft, einem anderen immer in den einen Geist die Gabe, Krankheit zu heilen. Also schön langsam. Was ist die Gabe der Erkenntnis? Wenn man dem Herrn dient und es der Kirche und der Menschheit helfen soll, damit es den anderen nützt, also zum Beispiel für wem beten, dann kann es sein, dass manche Leute eine Gabe haben zu erkennen, worum man eigentlich beten soll, was die Wurzel des Problems ist, ja. Das ist eine Gabe der Erkenntnis. Das ist keine Prophezeiung für ihre Zukunft. Es ist auch keine Wahrsagerei. Manche Leute kommen zu mir, als wäre ich ein Wahrsager. Was haben sie sonst noch gesehen? Das ist ein Missverständnis, es ist ein Nichtverstehen der Geistesgabe. Die hat man nur, wenn man in Nächstenliebe für wem betet oder wem helfen will oder wem was erklären will, dann kommen Ideen in den Kopf, die nicht die eigenen sind. Die kann man auch überprüfen. Ich sage zum Beispiel zu einer Dame, sage ich, naja, mit 13 Jahren, was ist da passiert? Ich habe so eine Idee, dass was passiert ist. Manchmal habe ich eine genaue Idee. Da war mal ein Fall, da war eine Dame, es tut mir leid, dass ich das jetzt sage, aber es ist wirklich so, die hat sehr viel geredet und alle ihre guten Eigenschaften, katholische Tradition und alles mir erzählt. Das hat mich überhaupt nicht interessiert, weil ich weiß eh, dass das nur eine Entschuldigung ist für etwas, was sie nicht sagen will. Ich mache das zu lang, ne? Und ich warte und warte und warte und ich habe eh schon gewusst, was der Hintergrund ist. Na, bei der Türe, bevor sie rausgeht, sagt sie, ja, ich habe vergessen. Sie hat vergessen, ich hatte einige Abtreibungen. Ja, ich will euch gar nicht sagen, wie viel es gehabt hat. Die ist nur deshalb gekommen. Eine Person, die ein Kind abgetrieben hat, ja selbst die Väter, wenn sie davon wussten, haben immer eine Vorstellung, wie könnte das Kind ausgeschaut haben. Da fehlt in der Reihe der Kinder ein Kopf. Ja? Auf diese Weise habe ich auch viel rausgefunden, ganz einfach. Warum, wieso, das ist nicht so interessant. Die Tatsache ist, man kann keine Menschen umbringen. Und ein Kind ist ein voller Mensch, auch wenn erst in den Chromosomen. Warum war sie das so sicher? Nicht nur, wenn mein Bruder ein Erlebnis hatte in der anderen Welt, sondern uns es mir mitteilte, damit ich meine Mutter frage. Ja? Nein, nicht nur deshalb, sondern weil es manchmal vorkommt, dass ich diese Erkenntnis habe, die nicht von mir ist, dass der Person etwas im Mutterleib passiert ist. Und dann habe ich über die Jahre hindurch viele Fälle getroffen, wo sich das ungeborene Kind irgendwie an einen Angstzustand erinnert. Wie? Weiß ich nicht. In einem Fall hat die Frau einen Unfall gehabt beim Autobus im 5. Monat. Beim anderen hat die ganze Familie beschlossen, dieses Kind abzutreiben. Nicht nur die Frau meistens will ja nicht, die wird überredet von den Großmüttern und Müttern. Die sagen, das wird zu viel für dich sein. Und solche Fälle habe ich immer wieder gehabt. Ein Fall war eine Parsi heißen die in Indien, das sind von Persien kommen die Inder, die vor ein paar Jahrhunderten dort eingewandert sind. Das wäre eine dazu. Die Tatsache war, ihr Sohn hatte große Probleme, aber die Probleme waren in ihr selbst. Sie hat diese Angstgefühle sozusagen dem Kind mitgegeben. Und dann hat sich herausgestellt, dass die Mutter nicht vor ihr ein Kind abgetrieben hat. Es hat 2 Jahre gedauert, es zu finden. Und dann haben wir das nachgeprüft mit den ehemaligen Angestellten, das sind heute Dienerinnen. Na, es geht nicht das Ganze. Ja, also Gott. Und diese alte Frau hat gesagt, nein, ihre Mutter hat sowas nie gemacht. Und letzten Endes hat sie gesagt, ja, ihr hat sie Mist gehabt, das ungeborene Baby, umgebrachte Baby. Und das hat sich über die eigene Mutter auf die Tochter übertragen, diese Angst ums Leben und dann auf den Sohn. Nachdem der Vater Rufus gebetet hat, das klingt alles total unlogisch, ja. Aber irgendwas war da. Die ganze Familie war geheilt. Die Albträume waren weg. Das Kind hat keine Feinde mehr in der Schule gehabt. Man hat Feinde manchmal, wenn man sich selbst ja gar nicht kennt. Man benimmt sich so, dass die anderen einen nicht leiden können. Aus allen möglichen Gründen. Also diese Dinge kommen unter das Wort der Erkenntnis. Irgendwer will nicht, dass ich über Abtreibungen rede. Gell? Das ist eindeutig. Eines der größten Probleme, vor allem in der westlichen Welt. Wir regen uns auf, seid nur ehrlich, über die Einwanderer. Na, in Wien, wir haben alle Einwanderer gehabt. Wir sind alle vermischt mit Einwanderern. Aber die anderen Völker, wie die Engländer, die haben ja erst jetzt die Einwanderer. Kein Mensch wollte auf diese Insel ziehen. Aber wo es jetzt eine nationale Gesundheitswesen gibt, wir ziehen viele dorthin. Die bringen dann ihre ganzen Verwandten mit. Im Durchschnitt bringt ein Inder 16 andere mit. Aber das sind halt viele, ne? Nur bei den Nigerianern, die sind viel klüger, das sind Christen. Die kommen herüber auf Besuch und lassen ihre Kinder auf der Straße stehen. Nach ein paar Tagen kommt wer drauf, dass da steht ein kleines Negerkindlein. Und was soll man denn mit den Kindern machen? Muss der Staat eingreifen? Wird das Kind in einer staatlichen Schule weiter und einem Waisenhaus weiter erzogen? Weil das Kind gibt vor, es weiß keinen Namen und weiß nicht, von wo es kommt. Es spricht nicht Englisch. Es stimmt alles gar nicht. Wir haben viele, viele solche Fälle. Gell? Die haben erst jetzt das, was die Österreicher schon für Jahrhunderte gehabt haben, alle Nachbarvölker haben sich gemischt. Also haben wir nicht diese ungeheure Angst vor Einwanderern. Aber ich denke mir oft, wenn, sagen wir, die deutschen Leute oder die Engländer selbst, nicht die Briten, das sind alle gemischt, mehr Kinder hätten und die Kinder nicht umbringen täten, dann wären diese ganzen Probleme, wer wird das Gesundheitswesen zahlen, wer wird die Pension zahlen, gar nicht da. Ja? Muss man mal logisch durchdenken, wir sind schuld dran, wir selber, wir Europäer, wir christliche Menschen, nicht die anderen. Die haben ja Recht zu leben, wenn wir ihnen die Chance geben, auch ein gesundes Leben zu führen, dann sollen sie kommen. Der liebe Gott hat ja keine Grenzen gesetzt in Europa. Das war der Napoleon in 1803. Da hat es ja das Pässe gegeben. Vorher hat es keine Pässe gegeben. Sie haben rumfahren können, weil sie wollen, so wie jetzt. Also unsere Einführungen sind das, was uns zur Sünde verleitet. Also, wir haben jetzt die Gabe der Erkenntnis, das habe ich jetzt. Jetzt kommt die Glaubenskraft, der Glaube, ja. Der Glaube, was ist der Glaube? Ist eine Gabe des Heiligen Geistes, dass der Herr zu wissen, ja, das ist ein inneres Wissen, dass der Herr Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für unsere Sünde am Kreuz gestorben ist, freiwillig, und dass er auferstanden ist. Ohne Auferstehung hat das Ganze keinen Sinn. Zur Zeit der Römer und auch noch viel später bis zur Reformation und nach der Reformation sind manche Verbrecher gekreuzigt worden, auch in England. Ihr lest es jetzt, die Geschichte der Katholiken in England, katastrophal. Aber nur einer ist auferstanden. Das ist, was ein Mohammedaner nicht hören kann. Er möchte vielleicht, aber er kann nicht. Er ist total indoktriniert. Wenn Sie mal Freunde haben, können Sie ja vorsichtig nicht reden, was liegen lassen. Über die Auferstehung des Herrn Jesus Christus, abbild, irgendwas. Das muss man sehr vorsichtig machen, weil die werden sehr aggressiv. Auch die lieben, netten Nachbarn, die sonst ganz lieb sind. Die sagen, ja, ich bin ein Gläubiger. Ja, die glauben an Gott. Das ist ja schon besser, als nicht an Gott zu glauben. Aber dass der Herr Jesus Christus auferstanden ist, ja, dass er ein Prophet war, das glauben sie alle. Das ist leicht zu sagen. So wie die Juden, die halt noch Juden sind und nicht bekehrt worden sind. Also ein Prophet, ja, das kann schon sein. Aber dass er auferstanden ist, nachdem er tot war, alles wird gemacht, dass die Wahrheit nicht rauskommt. In Indien geht das Gerücht, und das haben durch die Kulte viele, die Hindu-Kulte, sehr viele westliche Leute auch gehört, dass der Herr Jesus Christus ja gar nicht gestorben ist, sondern nach Kaschmir sich versetzt hat und dort weitergelebt hat. Das hat man erst vor einer Woche, hat mich wer gefragt, kein Inder, wo war ich? Ich glaube, es war im Weißrussland oder in Polen, weiß ich nicht mehr. Hat mich wer gefragt, ob da eine Wahrheit dran ist, dass der Herr Jesus in Kaschmir gelebt hat. Da habe ich gesagt, wie hätte er denn hinkommen sollen? Mit einem Pferd? So viel wir wissen, haben sie dort nur Esel verwendet. Die Mutter Gottes ist mit dem Herrn Heiligen Josef und einem kleinen Kinderl und sind sie nach Ägypten geflohen, auf einen Esel, muss sehr langsam gewesen sein. Wie hätte er nach Kaschmir kommen können, wenn ihr eine Idee habt über die Geografie an den Füßen des Himalayas, ja, sagt man in Deutsch. Hirnrissige Ideen, Verleumdungen, sodass man auf keinen Fall von der Auferstehung was verstehen könnte, es glauben könnte. Das ist der Kern unseres Glaubens. Und das kriegt man vom Heiligen Geist. Die Kirche gibt uns die Möglichkeit, die Ordnung der Kirche ist sehr wichtig, die Katechesis ist wichtig, aber den Glauben können sie nicht schenken. Das ist eine Möglichkeit, dass der Heilige Geist uns diesen Glauben schenken kann. Und dafür kann man bitten. Und das werden wir auch heute so machen. Wir werden für die Ausschüttung des Heiligen Geistes beten, damit wir die Gaben bekommen, vor allem die Gabe des Glaubens. Wenn möglich vom lieben Gott ein Erlebnis, dass sie wissen, der Herr Jesus lebt. Dann ein anderer. Das ist sehr interessant. Nach der Glaubensgabe steht, dass ein anderer vielleicht die Gabe hat, Krankheiten zu heilen. Wenn wir an das Sakrament der Krankenölung denken, ja, dann wissen wir, dass unsere Antwort dazu der Glaube ist. Wenn ich nicht glaube, nein, das stimmt nicht ganz genau. Wenn die Kirche nicht glaubt, dann werde ich nicht geheilt. Wieso wissen wir das? Da ist die Geschichte im Neuen Testament, dass der Herr Jesus in einer Synagoge gesprochen hat. Das war mit dem Palmendach, ja, weil das ganz normal ist, auch in Indien oft. Gibt es noch Gebäude, die so Palmendächer haben. Und da haben die Freunde und Verwandten eines Gelähmten das Dach aufgemacht, gar nicht so schwierig, nichts Dachziegeln und Gebälk, nein, das gibt es ja gar nicht damals, sondern einfach nur die Palmenäste weggeschoben und haben den Kranken vor die Füße des Herrn Jesus hinunterlassen. So dass er über ihn betet, weil wahrscheinlich wie hier viele Leute sich angestellt haben und mit diesem gelähmten Mann haben sie keine Gelegenheit gehabt, den Herrn Jesus zu erreichen. Wer hat den Glauben gehabt? Die Gemeinschaft, die diesen Kranken runterlassen hat. Wenn sie selbst den Glauben haben, ist es noch besser. Aber die meisten Kranken haben nicht mehr genug Glauben, weil sie so viel leiden. Sie können schon gar nicht mehr glauben, dass der liebe Gott überhaupt da ist, dass er sie überhaupt liebt. Weil wenn ein Mensch so viel leidet, hat er eher Fragen, lieber Gott, wieso erlaubst du das? Was habe ich dir denn gemacht? Das sind die Fragen eines Krankens. Also Zweifel. Es ist die Kirche, die Gemeinschaft, das heißt nämlich, die Kirche ist ja nur die Gemeinschaft der Christen, ja? Die Gemeinschaft, die glaubt. Und wenn die glaubt, kann der Kranke geheilt werden. Und dann gibt es eben Leute, die haben eine besondere Gabe zur Heilung. Die können nicht alle Leute heilen, auf der Welt sind nicht Jesus Christus. Da war ein Pater, ein Pfarrer war er, ein Amerikaner. Amerikaner sind sehr liebe Leute, aber manchmal sehr naiv. Und der hat diese Gabe geglaubt, dass er sie bekommen hat. Also gut, eine Familie hat ihn eingeladen, in ein Spital zu kommen, über einen Kranken zu beten, einen Verwandten natürlich. Und er hat über den Verwandten gebetet, der ist tatsächlich geheilt worden. Kein Zweifel, also er hatte eine Heilungsgabe. Aber nachher hat er über jeden anderen Patienten auch gebetet. Versteht's? Aber liebe Gott hat ihm nicht gesagt, dass alle geheilt werden. Er hat ihnen eine bestimmte Heilungsgabe gegeben und für gewisse Leute funktioniert es, vielleicht Verwandte, vielleicht weil die ehrlich waren, vielleicht weil er hereingerufen wurde von Leuten, die geglaubt haben. Ich habe die Antwort nicht. Nicht alle kranken Leute werden von derselben Person geheilt. Das ist nur so, wir sind nicht Jesus Christus. Das heißt aber nicht, dass wir nicht die Heilungsgabe haben. Es gibt Leute, die diese Gabe haben. In der charismatischen Bewegung, wie Sie sagen, das ist keine Bewegung, wirklich, es ist eine Bewegung des Heiligen Geistes, die Gaben erneut zu erwecken. Das Wort Charisma ist griechisch und heißt Gabe, Geschenk. Und der heilige Paulus hat es verwendet für die Geschenke des Heiligen Geistes. Und um die kann man bitten. Das werden wir heute machen. Und einem anderen Wunderkräfte und einem anderen prophetische Reden und einem anderen die Fähigkeit, Geister zu unterscheiden, wie einem anderen verschiedene Arten von Zungenrede. Die Wundergabe ist eine Gabe der Kraft, ja, und die hat der heilige Peter gehabt. Der ist also bei einem der Tore des, von Jerusalem, war ein Gelähmter, der gebettelt hat. Und er hat zu ihm gesagt, Silber und Gold habe ich nicht, aber steh auf und geh. Und der ist aufgestanden und war geheilt. Diese Gabe habe ich nicht sehr oft gesehen. Es ist eine Gabe der Macht. Meines Erachtens hatte sie der Vater Rufus. Habe ich sehr viele solche Dinge gesehen. Ich habe oft gedacht, er hat eigentlich keine Wundergabe, sondern eine Gabe der Macht, weil ich ihm auch gebeten habe und andere Leute natürlich auch, wenn wir zum Beispiel diese großen Konferenzen in Indien haben oder in Brasilien, aber vor allem in Indien, wo die Regenzeit sehr störend sein kann, weil alles außerhalb stattfindet. Es gibt gar keine so großen Kirchen, die gleich 5, 6, 7.000 oder 10.000 Leute umfasst. Das gibt's nicht. Da müsste man noch nach Heiligen Petrus fragen und nach Rom gehen damit. Da gehört es vielleicht der Platz für 10.000 Leute. Jedenfalls haben wir alles immer im Freien gemacht. Und dazu gehört es natürlich, dass es nicht regnet. Weil wenn es regnet, ist der tropische Regen so, dass der Regenschirm nicht hilft. Ne? Es schüttet. Es schüttet wie wenn man Bad ausschüttet. Man steht bald bis zu den Knien im Wasser. Das geht auch rasch wieder weg. So ist das ganz anders als bei uns, wo es noch nieselt oder was. Das gibt es nicht. Und da habe ich ihm gesagt, also wir müssen da beten, bitte, wenn du betest, dass es um den Tag nicht regnet, wo wir die das Versammlung, das hat immer funktioniert. Der Himmel hat sich geöffnet, er war ganz offen, rundherum war es Wolken und hat es geregnet, aber dort hat es nicht geregnet. Das sage ich jetzt, weil er schon tot ist, weil sonst fragt sie unmögliche Fragen von ihm. Man darf die Gaben nicht missbrauchen, ja. Man kann sie, könnte sie missbrauchen, das darf man nicht. Nicht fürs Persönliche. Sagen, ich möchte jetzt 1.000 Pfund haben oder was. Ne? Naja, es gibt Leute, die gehen zu Leuten wie dem Vater Rufus und anderen Priestern und auch später zu charismatischen Leuten, die glauben, das sind Wahrsager oder Zauberer. Ich habe viele solche Fragen an mich gestellt bekommen. Ich kriege jede Woche Briefe von Hellsehern, von der ganzen Welt. Wer denen das gesagt hat, weiß ich nicht. Die eine hat mir mal 5.000 Pfund geschickt, einen offenen Scheck. Sie will mir ihre Gaben geben, weil sie schon alt wird und sie glaubt, dass ich die einzige Person bin, die diese Gaben weiterverwenden kann. Der Teufel in Person. Ich kann nur lachen, das Riesen und ich bete drüber. Ich habe ihr ein Buch vom Vater Rufus geschickt, aber von einer anderen Stadt, einem anderen Postamt, sodass die Hexereien nicht auf mich fallen. Bekehren muss man die auch, aber jetzt kriege ich schon so viele solche Briefe, die du überbeten. Nie. Sachen des Feindes, verhexte Sachen nur einfach wegwerfen. Immer im Namen des Vaters, Sohnes, Heiligen Geistes beten, entweder verbrennen, ins Wasser werfen, wenn man am Meer oder neben einem Fluss lebt, oder vergraben. Nicht nur einfach wegwerfen. Das gilt auch für die Dinge, die ihr von diesen Leuten im eigenen Haus habt. Ja, ja, da gibt's Leute, die auch nach dem Charismatischen und nach der Geistestaufe immer sich noch anklammern an Geschenke, die sie von irgendwem bekommen haben, so wie das dritte Auge oder das I Ching oder irgend solche Symbole, ja. Die heben es halt auf. Das ist eine Verrücktheit. Sie geben dem Teufel eine Eingangstür. Sind seine kleinen bösen Geister, um ihr Leben zu stören. Er tut sich selber nicht drum kümmern. Das sind so Abgesandte. Hat eine Schweizer Frau, sie ist keine Schweizerin, aber sie lebt dort und verdient dort und die Familie ist dort und so weiter. Der habe ich eigentlich angeraten, sie soll übersiedeln. Der Vater Rufus hat das auch manchmal gemacht. Und die ist übersiedelt, das hat sich auch so ergeben, sie hat in einem Kloster ein Zimmer gehabt oder zwei Zimmer und hat dort gearbeitet und diese Arbeit wurde aufgegeben, weil die Klosterschwestern sie nicht mehr braucht haben oder irgend sowas. Und wie sie übersiedelt, die hat mir dann geschrieben, was sie alles gefunden hat an verhexten Dingen. Die hat das aufgezählt, sag ich, soll ich das auch weghauen, soll ich das auch weghauen? Und dann hat sie natürlich erinnert, wer diese Dinge gegeben hat. Wahrsager, Hodges, Bioenergetiker. Sie ist den ganzen Weg von der Schweiz, die hat kein Geld, ja, hat eine Familie, die krank ist, den ganzen Weg von der Schweiz bis zur bulgarischen Grenze in Serbien gefahren, weil dort ist ein Arzt, der ihr sagen kann, welche Medikamente ihre Kinder nehmen sollen. Ich habe gesagt, bist du total verrückt, du hast überhaupt kein Geld, gibst 200 oder 300 Pfund, also das sind ungefähr 500 Franken aus, am Autobus dorthin zu fahren, für 3 Tage, wo du Geld verdienen kannst, zu Hause, um einen Hexer was zu fragen. Und dann hat sie mir die sogenannten Medikamente gesagt, da werde ich meinen Neffen fragen, ob es sowas überhaupt gibt in der modernen Medizin. Alles Verhexungen. Der hat sich Doktor genannt, aber ein Doktor war, weiß ja niemand. Ne? Und dann, der hat ihr verboten, in die katholische Kirche zu gehen. Sie ist eine geborene Orthodoxe, ja? Ist aber katholisch geworden, weil der Mann ein Katholik ist und die Mutter des Mannes eine große, treue Anhängerin von Fatima ist. Ja? Und sie ist katholisch, waren die Kinder sind katholisch getauft, aber sie ist eine geborene Orthodoxe, macht gar nichts, das ist nicht so viel falsch, nur haben die keine Katechesis, keine ordentliche, die lernen nichts über ihren Glauben, die normalen Leute, die einfachen Leute. Und die haben ihnen gesagt, sie muss nicht in eine katholische Kirche gehen, sie muss das katholische Kreuz, was sie bei der Taufe bekommen hat oder wieder Taufe, weiß ich nicht genau, das muss sie draußen vor der orthodoxen Kirche auf einem Baum hängen und dann muss sie in die orthodoxe Kirche hineingehen und dann werden sie ihr sagen, welche Medikamente sie nehmen soll für die Kinder. Seine Perversion des Christentums, das Ganze. Bitte, ich will nur sagen, dazu, um das zu erkennen, braucht man eine Gabe, die heißt hier die Unterscheidung, eine Fähigkeit, die Geister zu unterscheiden. Und der heilige Johannes schreibt uns im ersten Brief, prüfet alle Geister. Weil wir kriegen ja doch Prophezeiungen und Voraussagungen und dann sagt einer was man machen soll oder nicht machen soll. Und der heilige Paulus warnt uns, nicht alles ist vom lieben Gott, prüfet die Geister. Und der heilige Johannes sagt es ja im ersten Brief, erstes Kapitel. Eben, der heilige Paulus gibt uns dazu die Anweisung, ihr könnt schon alles machen, aber es kann vielleicht schädlich sein. Ne? Schädlich für euren Glauben, schädlich für eure Erlösung. So, das ist die Prüfung. Und manche Leute, gestern habe ich einen Herrn getroffen, der hat tatsächlich körperliche Manifestationen, wenn was Böses kommt. Der hat nichts Böses an sich. Nein, überhaupt nicht. Aber er hat vom lieben Gott eine Gabe bekommen, die ich selber kenne. Man reagiert, wenn was Böses gegenwärtig ist. Das heißt, was Böses ist, ein böser Geist. Ja. An manche Orte schaffen mir eine Schwierigkeit, dort zu verbleiben. Da sitze ich lieber irgendwo, wo eine christliche Umgebung ist. Also Kirchen hat man in Indien wenige. Und eine katholische Schule oder eine, meinetwegen eine methodistische Schule, da kann man sitzen in Ruhe. Aber mit anderen Plätzen, die voll von diesen Götzen sind und diesen Gebeten, sogenannten Hexereien, da fühle ich mich total unwohl, es wird mir schlecht. Ich habe mich natürlich, das ist vor Jahren gewesen, vor Jahren, in den 70er Jahren, habe ich das so erlebt. Und dieser Herr hat mir Sachen erzählt, die ganz ähnlich sind. Das heißt, es gibt eine Gabe der Unterscheidung, die wahrscheinlich erst körperlich sich zeigt. Man reagiert auf etwas, was nicht vom lieben Gott ist. Und später, wenn man diese Gabe benutzt, dann wird man sozusagen reifer im Herrn, dann brauche ich diese Gefühle nicht mehr, es kommt einfach nur in den Kopf einer. Und ich denke mir, das ist das, das Böse kommt von da. Ja? Es gibt sowas wie Geister, ich will niemanden kränken hier, aber es gibt Geister der sexuellen Perversion. Die sind nicht nur für sexuelle Perversion, die pervertieren das Leben eines Menschen, sodass er Gott nicht erreichen kann. Ja? Das habe ich sehr viel gebetet mit jungen Männern, die keine Väter hatten, missbraucht worden sind, einen Vater suchen instinktiv, obwohl sie sich nicht dessen voll bewusst sind und daher in die Fallen von homosexuellen Männern fallen. Nicht alle Homosexuelle sind so, aber 80%. Und in der heutigen Zeit ist nicht die Schuld zu suchen in der Sünde von Homosexualität, das ist sehr oberflächlich gesehen, ist die Sünde der Eltern, die sich scheiden lassen und die Kinder nicht schützen von Stiefeltern, von Stiefonkeln und Tanten, die nicht blutsverwandt sind, die die Kinder nicht schützen von den sogenannten Vertrauenspersonen in der Familie. Da ist die Sünde, nicht was so ein junger Mensch dann sich irrt in seiner Identität. Und kein Mensch weiß, dass das durch böse Geister weitergeleitet wird. Weil der böse Geist, der das Kind missbraucht hat, falsch angegriffen, Pornografie gezeigt hat und so weiter und so fort, dieser böse Geist geht aufs Kind über, nicht direkt hinein, hängt sich an und schiebt ihn weiter. Habe ich eine richtige Geschichte? Wenn da gehört zum Beispiel die Unterscheidung der Geister dazu. Nur kein Vorurteil haben über so einen Menschen. Nie. Der ist ein Opfer. Ja, ganz wenig körperliche, missgebildete, also falsch gebaute Leute gibt es. Da gibt es eine holländische Statistik darüber. Da haben die medizinisch nachgeforscht, ob es diese Menschen, sagen wir, nicht die richtigen Hormone haben oder genetisch falsch gebaut sind oder irgend sowas, ja, gibt es ganz wenig, in einer Million vielleicht einen oder eine. Und die schauen auch anders aus, so wie in der Tierwelt. Es gibt, wie der Heilige, wie Jesus uns lehrt, Eunuchen. Das sind Menschen, die sind nicht ganz oder voll sexuell ausgebildet. Nicht die, die sich dazu gemacht haben, sondern es gibt welche, die so geboren sind. Aber die sind ganz selten. Die meisten, die ich gefunden habe, die ein Problem mit der Identität haben, sind missbrauchte Menschen gewesen. Das heißt, nicht alles sexuell missbraucht, mental missbraucht, beschimpft worden, auf die Seite gelegt, Kinder, die nicht beachtet wurden. Zu viel für die Eltern, die haben auf Reisen gehen müssen und die Kinder sind irgendwem überlassen worden, wenn ihnen den aufgewunden, weil die Eltern arbeiten fahren müssen in Kroatien sehr viel, vernachlässigte Kinder, ja, das ist der Fall und die werden dann falsch angegriffen, denen werden dreckige Sachen gezeigt. Die werden mental missbraucht, was sich letzten Endes auf ihre Identität auswirkt, ihre Entscheidung in der Identität, was sind. Sie suchen die Liebe, haben keinen Vater gehabt, der sie je umarmt hat. Buben gehen in ein Internat, in England sehr, sehr viel. Das Internat gehen ist eine englische Sache, sehr englisch, so dass die Eltern für das Commonwealth arbeiten können, irgendwo in einem fernen Land. Und werden die Kinder in Internate geschickt, die ganz klein sind, 5 Jahre, 6 Jahre, schrecklich. Weil in England fängt die Schule mit 5 an. Das ist ein falscher Ehrgeiz, ein 5-jähriges Kind soll seiner Fantasie überlassen werden und nicht irgendwas lernen, noch was schon Spezielles, wie Mathematik oder Lesen und Schreiben. Die lernen schon, aber sie unterdrücken einen anderen Teil ihrer menschlichen Natur, die Fantasie, wo sich die Kunst entwickelt, wo die zukünftige Berufung liegt, die liegt in der Fantasie des Kindes. Ich möchte gern das werden. Ne? Sagen sie, ich möchte ein Polizeimann werden oder sowas. Das ist in der Fantasie des Kindes, das ist aber sehr wichtig. Viele Völker, so die Engländer, Amerikaner, verstehen das überhaupt nicht. Bei uns überall fangen die Kinder mit 6 Jahren an. Da ist der menschliche Geist fertig für sowas, für andere Dinge, für die äußere Welt. Das ist die Unterscheidung, was Fantasie ist, Wirklichkeit und Unwirklichkeit, also auf Gedankenwelt schon gegeben, aber vorher nicht. Und die Eltern, da gibt es Eltern, die sind auch sehr dumm, die sagen zu 4-Jährigen, du lügst mich ja an. Das weiß das Kind ja gar nicht. Das weiß es nicht, weil es noch halb in der Traumwelt lebt, ja, wo sich die menschlichen Eigenschaften entwickeln, die Wünsche. Der David Attenborough, das ist ein Mann, der alles über die Natur und die Tiere und die Bäume und die Blumen weiß, wunderbar, über der ganzen Welt ist er rumkreist. Die besten Fernsehprogramme sind von ihm, glaube ich. Der wird jetzt alt und der hat erzählt, dass sein Großvater ihm mit 5 Jahren in den Garten genommen hat und ihm gezeigt hat, wie sich die Schmetterlinge entwickeln, dass es da Larven gibt. Ja? Er hat also in dem Kind ein Interesse für die Natur geweckt. Der hat nicht gewusst, was aus dem Mann wird, ein berühmter Naturforscher, ein berühmter Anthropologe. Aber er hat gesagt, dort hat mein Interesse angefangen. Wenn so ein Kind gezwungen wird, schon lesen und schreiben und Nummern zu lernen, kann es. Intelligent sind auch die Kinder. Aber es unterdrückt alles andere, was der Mensch sich noch entwickeln könnte. Künstlerische Begabungen. Ja? Findet man sehr selten in England. Die nehmen Ausländer dazu. Italiener, Franzosen, über Jahrhunderte. Weil sie diesen Ehrgeiz haben. Ein furchtbarer Ehrgeiz ist da, der Beste in der Schule zu sein. Die Eltern zwingen die Kinder in einer Weise ganz sinnlos. Ich sage das alles, weil das gehört auch zur Anwendung unserer Gaben in den Familien. Weil wir wollen ja die Kinder, dass sie echte Christen werden, nicht erzwungenermaßen die besten Leute, die auch christlich sind oder katholisch. Gut, habe ich das auch noch untergebracht, weil mir das sehr viel Sorge macht, wie die Kinder falsch erzogen werden und wie dann Kinder da hervorkommen, die Elternliebe suchen und heute Männer und Frauen auf andere Frauen und Männer hereinfallen. Ah, die Geschichte will ich erzählen. Da war ein junger Mensch, ungefähr 16 Jahre alt, und ich habe gesehen, das sieht man natürlich, dass er nur Interesse hat für andere Männer und Buben. Und habe ihm eingeladen, bei uns bei den Einkehrtagen zu helfen. Warum? Wenn ein Mensch dir helfen kann, dann wächst sein Selbstbewusstsein. Dann traut er sich vielleicht eines Tages über sein Problem zu reden. Es hat keinen Sinn, wem zu belehren oder zu sagen, du bist in der Sünde. Es ist sinnlos. Die Menschen sind ja vom Gefühl getrieben und nicht von ihrem Verstand, wenn das nur so wäre. Ne? Aber sie sind nicht der liebe Gott. Gut, jetzt habe ich ihn eingeladen. Nach 2 Jahren hat er gesagt, die nennen mich Schwester dort. Ja? Schwester, ich möchte ja mit ihnen reden. Sage ich, naja. Was möchten reden? Kommst zu mir ins Büro, nicht bei den Einkehrtagen. Ich habe mir gedacht, das wird eine lange Geschichte werden. Also er ist am nächsten Tag fleißig gekommen und ich habe gesagt, danke, dass du mir mal hilfst, die Bücher hier und her zu bringen. Wir haben ja hunderte von Leuten. Und wenn man was austeilen will, braucht man ja wem. So habe ich ihn so benutzt, ja. Aber nur, damit wir freundlich bleiben, ja. Und ist gekommen und hat sich hingesetzt und hat mich ganz traurig angeschaut und sagt, ich bin aber anders. Ich habe natürlich nicht gesagt, ja, ja. Ich habe gesagt, ja, wieso denn, mein Lieber? Warum bist du denn anders? Ja, selbst wenn ich zu einem Kirchenfest gehe, die Inder-Katholiken sind sehr brave Leute, gehen zu allen den Kirchenfesten. Es ist auch eine Art soziales Leben. Sie haben sonst nicht viel, die arbeiten viel. Die haben nicht so etwas wie wir, dass man in eine Oper gehen kann. Heutzutage haben sie natürlich Filme und Fernsehen. Aber früher war das nicht der Fall und ich spreche jetzt über die 70er, 80er Jahre. Und sagt er, ja, selbst wenn ich zur Kirche, weil ich am 15. August gehe, Muttergottesfeiertag, dann nach 5 Minuten kommt so einer auf mich zu. Der will nur eines. Natürlich hat er sich ausgedrückt über einen vielleicht homosexuell interessierten Menschen, der auf ihn zukommt. Aber er hat ganz eindeutig beschrieben, dann sage ich, na, seit wann ist das denn so? Sagt er, seitdem mein Papa gestorben ist, da war ich 4 Jahre alt. Die indische Mentalität entwickelt sich langsamer als unsere, weil die Kinder total kontrolliert werden. Die werden noch gefüttert mit 6 Jahren in der Schule. Da kommt die Mutter oder eine Bedienerin oder eine Verwandte und stopft ihnen den Reis in den Mund. Als Kind muss es nicht selber essen. Dadurch ist eine sehr große Abhängigkeit auch mental gegeben und sie viel später selbstständig denken. Viel später als wir, bis in die 20er Jahre hinein, sind sie total abhängig von dem, was zu Hause gemacht wird, sie werden gefüttert. Ja. Das gilt fast für alle, auch für die Katholiken. Das heißt nicht, dass wir nicht intelligent sind, aber der Sozialrahmen erlaubt es ihnen nicht, hinauszuschreiten. Eine Frau allein zu leben, ist für die Prostituierte. Um Himmels Willen, die will allein leben. Da sind es schon 30 Jahre, manche Frauen dürfen nicht allein leben. Das ist eine starke Tradition. Jedenfalls dieser Bursche hat mir das erzählt und ich sage, na, seit wann? Sagt er, ja, seit mein Papa gestorben ist, da hat mich der Nachbar, dann bin ich zum Nachbar, das war ein Freund vom Papa, auf den Schoß geklettert, weil ich geweint habe. Natürlich, 4-jähriges Kind. Weint, kein Mensch hat erklärt, was das ist, der Tod. Er hat nur den Vater tot gesehen, der wird offen durch die Straßen zum Friedhof getragen. Das sind andere Traditionen. Von Hygiene ist nicht die Rede. Und die Leute gingen da hinten nach und schreien und weinen und das ist ganz anders als bei uns heutzutage. Bei uns ist alles so klinisch rein. Man sieht die Toten immer nicht, nur keinen Toten sehen. Da wird man an den Tod erinnert. Memento Morte ist geschrieben in unseren Händen. Memento Morte, denkt an den Tod. Ja, geht's beichten, heißt es in der katholischen Kirche. Und er hat ihn missbraucht, gleich da, wie der kleine Bub geweint hat. Und er sagt, von da an hat es angefangen, haben mich die Buben in der Schule nicht leiden können und sind nur solche komischen Männer auf mich gekommen. Diese Geschichte habe ich nie vergessen. Ich habe ihm erklärt, dass ein böser Geist, der damals sich ihm angeschlossen hat, sich mit einem bösen Geist von einem anderen unanständigen Mensch vereinet und sie treffen sich, um ihn zu verführen. Das hat ihn von seinem Schuldgefühl befreit. Ich habe gesagt, das ist nicht deine Schuld. Das ist eine Schuld des Mannes, der dich missbraucht hat. Du musst ihm vergeben. Das ist sehr schwer, sowas kann er nicht vergeben. Nur der liebe Gott kann helfen. Ich habe das so oft gefunden, dass ich die Einstellung habe, dass fast alle junge Menschen, die sich verführt fühlten oder denen sowas passiert ist, nur deshalb später keine Identität finden können als Mann oder Frau, weil nicht nur, dass ein böser Geist da vielleicht mitarbeitet, das glaube ich auch, aber weil sie in ihrer Suche für Liebe missbraucht worden sind. Das muss nicht ein voller sexueller Missbrauch sein, wie ich gesagt habe, auch mental und auch körperlich. Manche Kinder werden misshandelt, indem sie arbeiten müssen, auch hier in Österreich habe ich das gefunden, auch in Deutschland sehr viel. Die müssen Dinge machen, die ihnen niemand erklärt und vor allem, sie werden nie gelobt, sie werden immer beschimpft. Das ist ein Missbrauch eines Menschen. Eines kleinen Kindes. Ja? So, da baut sich das auf. Da hat man eine Gabe der Erkenntnis, die führt einen so weit, dass man diese Dinge irgendwie begreift, wenn man wem helfen will. Und jetzt kommen wir zur letzten Gabe. Die Art, in verschiedenen Zungen zu reden. Zungen. Im griechischen Wort hat es geheißen Glossolalia. Und die Heiden haben auch sowas, die können auch so, aber nur klingt es nicht schön. Ja? Die brechen aus in einer komischen Sprache. Aber es klingt nicht schön und man erkennt sofort, es ist von einem bösen Geist. Und daher kommt dieses Wort, weil die Griechen das schon gekannt haben bei ihren sogenannten Götzendiensten, bei ihren Göttern. Aber der Heilige Geist gibt uns schöne Sachen, schöne Sprachen, schöne Gebete und vor allem ist es sehr kraftvoll, wie ich euch erzählt habe, wenn irgendein falscher Lehrer vor einem sitzt, so wie der Sai Baba, dann können sie es nur ausprobieren. Er kann nicht mehr weitermachen. Das habe ich überall so ausprobiert. Da bin ich zu den Philippinen gefahren in 1983, um diese Geistheiler, die haben nämlich einen Heiligen Geist, eine Taube in deren Kapelle. Sie haben etwas wie eine Bibel liegen, öffnen es aber nicht, ein großes, dickes Buch. Und dann tun sie operieren an den Leuten, die auf einen Tisch liegen, ohne eine Operation zu machen. Und tun das so herumwerkeln, nehmen dann angeblich einen Klumpen Fleisch heraus, wie ein Karzinom oder so, ja. Und ich habe dem allen zugeschaut und dann habe ich zu beten angefangen, mit der Zungensprache. Ich habe nicht gewusst, was man betet. Ich wollte eine Unterscheidung sehen und habe in mir gebetet, hinten in dieser Kapelle, komische Kapelle, und da hat dieser sogenannte Operateur, hat aufgehört, mittendrin in seiner Operation. Heute werde ich nicht weiter operieren. Also, auch dort ist der Teufel beschäftigt, habe ich mir gedacht. Und das habe ich dann alle Details aufgeschrieben und nach Deutschland geschickt, ja, zu unserer Gruppe, eigentlich der dänischen Gruppe, ich habe es einen deutschen protestantischen Priester gesandt, weil der in der dänischen Gruppe sehr aktiv war und habe gesagt, bring das dort für unsere Bibliothek. Da gibt es eine Gurothek in Aarhus in Dänemark, wo du alles über alle Gurus nachlesen kannst. Alles, ja. Ja, Internet kann man es auch aufmachen, Gurothek anstatt Bibliothek. Und da habe ich gesagt, das gehört auch dort hinein, weil diese Geistheiler tun unsere Leute in Österreich und Bayern und Italien verführen. Sie sind katholisch, ja, äußerlich sind sie katholisch. Sind Hexer, ja. Also das habe ich ausprobiert. Deshalb soll es eigentlich freuen, dass wenn ihr eine Zungensprache bekommt und sie jeden Tag zumindest 10 Minuten beten. Dann wird euch der liebe Gott zeigen, wo und was man sie brauchen kann. Und jetzt hören wir auf. Und nach einer Pause, ich habe jetzt ein bisschen länger geredet wie immer.